Genau, mein Thema heute ist: Pflege einen Lebensstil der Gnade. Pflege einen Lebensstil der Gnade. Erst hatte ich als Titel stehen: Mache Gnade zu deinem Lebensstil. Und dann ist mir aufgefallen: Mache, bist du schon aus der Gnade wieder raus, weil du dann schon wieder selber machst. Und dann habe ich den Titel geändert in: Pflege einen Lebensstil der Gnade. Das hört sich nicht so nach Leistung an, sondern das ist was, wo man drin lebt, wo man einfach drin, also nicht wir machen, sondern wir lassen Gott machen in unserem Leben, und deswegen den Titel geändert. Ich komme fast nochmal kurz zusammen, was wir letzte Woche gemacht haben, weil das echt so wichtig war. Wir hatten letzte Woche das Thema, dass Jesus Christus wirklich auf die Erde gekommen ist, um Gottes Willen zu zeigen, und dass Gottes Wille ist, dass wir gesund sind und dass wir versorgt sind. Und nochmal ganz schnell, also Jesus hat Kranke geheilt und hat nicht Krankheiten ausgeteilt. Er hat nie gesagt, dir geht's zu gut, jetzt mache ich es mal ein bisschen schlechter, sondern er hat immer geheilt, er hat immer gesorgt. Er hat, als die Menschen Hunger hatten, ich gehe davon aus, also da war, Jesus hat gesprochen und da waren einmal 5000 Männer und einmal 4000 Männer. Und ich gehe mal davon aus, Jesus hat genauso Hunger gehabt wie diese Menschen vor ihm, und er hat die Brote und die Fische, die da waren, das Wenige, das da war, hat es nicht selbst gegessen, sondern hat es ausgeteilt, sodass alle satt geworden sind. Und ich denke, daran erkennen wir einfach das Herz Gottes, dass Gott niemals Krankheit austeilt, sondern dass er immer Heilung hat, dass er immer Versorgung hat. Und das muss uns so wichtig sein. Es gibt keine Stelle in den Evangelium, in den Evangelien, in der Jesus gesagt hätte, jetzt reicht's, jetzt ist es dir lange genug gut gegangen und es wird Zeit, dass du mal wieder Schmerzen oder Krankheit hast. Nein, der Herr ist unser Hirte und uns wird nichts mangeln. Der Herr ist unser Versorger und er kümmert sich um uns. Und das war mir nochmal so wichtig, dass ich das jetzt an der Stelle auch nochmal wiederholen will. Ganz kurz, und dann diese Bibelstelle, die mir so groß geworden ist. Also ich habe jetzt seit einigen Wochen wieder Schmerzen im Bein und das ist teilweise ziemlich schlimm. Und da ist mir das nochmal so wichtig geworden, wie wichtig das ist, dass wir in allem, was uns widerfährt, in allem, was uns passiert, einfach Gott vertrauen. Und da ist uns Abraham wirklich ein Riesenbeispiel. Und diese Bibelstelle in Römer 4, Vers 19, wo über Abraham gesprochen wird. Und Abraham sah seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, also in Klammern Gott, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Und das ist so wichtig mit allem, was uns widerfährt, dass wir einfach nicht auf die Schmerzen schauen, nicht auf die Umstände schauen, nicht auf die Probleme schauen, nicht auf Krankheit schauen, nicht auf Arbeitslosigkeit oder was auch immer du für Probleme in deinem Leben hast, schlechte Beziehungen, schlechte Ehe. Wir schauen nicht auf das Erstorbene, wir schauen nicht auf unseren erstorbenen Leib, auf das, was nicht funktioniert, sondern lass uns nicht an dem zweifeln, der die Verheißung geschenkt hat. Wenn Gott dir gesagt hat, wenn in Gottes Wort drinsteht, wir werden gesund, unsere Beziehungen werden wieder gut, unsere Kinder werden gerettet, dann lass uns an dem festhalten, völlig gewiss sein, dass Gott das, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge, auch wenn es ein bisschen dauert. Bei Abraham hat es 25 Jahre gedauert. Ich habe letztens ein Zeugnis gehört von jemandem, der Nierensteine hatte, hat 7 Jahre gedauert, bis es alle los war. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir alle so lange warten müssen, ich hoffe es nicht, aber lasst uns festhalten an der Verheißung. Das ist so ein Segen, dieser Bibelvers, und lasst uns wie Abraham wirklich an Gott vertrauen und völlig gewiss sein, dass er das, was er verheißen hat, auch tun kann, und er wird es tun. Weil wie wir an Jesus gesehen haben, Jesus hat geheilt, er hat die Kranken gesund gemacht, er hat die Aussätzigen rein gemacht. Und das gilt auch für uns. Also wenn wir an uns runterschauen oder auf unsere Beziehungen schauen, auf unsere Ehen schauen, auf was auch immer, unsere Arbeitsverhältnisse, dann Hört auf zu klagen, sondern vertraut auf den, der den Sieg verheißen hat. Wir haben es vorhin gesungen, er kämpft unsere Kämpfe und er ist unser Sieg. Und so wird er das auch ausführen. Also fang an, wie Abraham zu vertrauen. Und was auch wichtig ist hier unten, weil er Gott die Ehre gab. Also wir geben Gott die Ehre, indem wir ihn loben, indem wir ihn preisen, indem wir erzählen, was er Gutes gemacht hat. Wir geben Gott die Ehre, wenn wir seine Verheißungen immer wieder laut aussprechen. Gott, du hast gesagt, du tust das, du bist der Herr, mein Arzt, du bist der Herr, der mich heilt. In deinen Wunden ist mir Heilung geworden. Du bist der, der sich um mich kümmert. So wie du die 4000 versorgt hast, wirst du auch mich nicht unversorgt lassen. Und. Es gibt so viele Verheißungen. Er ist mein Licht und mein Heil, mein Burg, meine Zuflucht. All diese Verheißungen, sprich sie aus. So geben wir Gott die Ehre. Sprich sie in deinem Leben laut aus. Wenn wir anfangen, nur auf uns zu schauen, auf unseren erstorbenen Leib, dann beleidigen wir Jesus. Dann beleidigen wir Jesus und das, was er am Kreuz für uns getan hat. Und so wollen wir nicht sein, sondern wir wollen ihm die Ehre geben. Mir so wichtig geworden diese Woche nochmal, dass wir echt da drin leben. Also während du noch krank bist oder Probleme oder Schmerzen hast, kannst du Gott vertrauen, dass er dich trägt. Ich habe es erlebt mit meinem Auge, wie Gott mich durchgetragen hat. Ich habe es erlebt mit Gelenkschmerzen. Ich habe es erlebt in anderen Dingen, als ich arbeitslos war. Gott, du kannst vertrauen, dass er dich trägt und dass er sich um deine Arbeit kümmert, um alles, was du brauchst und dass du gestärkt aus deiner Situation hervorgehst. Halleluja. Ja, und dann noch ganz kurz den Psalm 91, hatten wir letzte Woche auch schon. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Hier steht viermal in zwei Sätzen, ich will, Gott will uns erhören. Gott will uns herausreißen und zu Ehren bringen. Gott will uns sättigen mit langem Leben und will uns zeigen sein Heil. Halleluja. Und was mir auch so genial aufgefallen ist an diesem Vers ist, ich bin bei ihm, ich bin, das ist der Name, mit dem Gott sich Mose offenbart hat, als Mose gesagt hat, wer bist du, wie sollen wir dich nennen, dann sagt er, ich bin, der ich bin. Und so ist Gott in unserem Leben als der, der er ist, groß und wunderbar und barmherzig und gnädig und gütig und gut. Halleluja. Und das Wort Heil wird übersetzt mit Yeshua, das ist der Name von Jesus. Er will uns zeigen, sein Heil. Jesus ist unser Heil. Und Jesus ist erschienen, Gnade und Wahrheit, um den Menschen in die Wahrheit zu führen, wie Gott uns liebt. Ja, Amen. Halleluja. Halleluja. Also, jetzt zu meinem Thema. Nochmal zurückgehen. Pflege, ein Lebensstil der Gnade. Also all das, was ich gerade gesagt habe, hat wirklich damit zu tun. Erst wenn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt und was er für uns getan hat, können wir auch, sind wir fähig, in dieser Gnade zu leben und auch die Gnade weiterzugeben an andere Menschen. Ich glaube, das ist so, also es ist mein Hauptproblem wirklich, die Gnade auch an andere Menschen weiterzugeben. Gerne nimmt man das in Anspruch, was Jesus getan hat, aber auch gnädig gegen andere zu sein. Also wir leben im Rhythmus der Gnade. Wenn wir einen Lebensstil der Gnade pflegen, dann leben wir in diesem Rhythmus der Gnade. Und da, wo Sünde groß ist, ist die Gnade noch größer. Also keine unserer Sünden kann die Gnade Gottes übersteigen. Also wenn du jetzt denkst, ich habe aber irgendwas ganz schrecklich Schlimmes in meinen Augen getan, ich kann dich beruhigen. In dem Moment, wenn du ans Kreuz kommst und sagst, Gott, ich bitte dich um Vergebung, ist seine Gnade größer und er vergibt uns und er macht uns frei und er macht uns heil und er macht uns wieder rein und gibt uns neue Kleider. Halleluja. Also wo du auch hingehst, wo ich auch hingehe, unser Gott wird uns weiden, wie er im Psalm 23 versprochen hat. Er versorgt uns, hat sein Leben für uns gegeben, hat jede Strafe, die wir, die ich verdient habe, stellvertretend für mich auf sich genommen. Lass uns immer wieder, lass es wirklich jeden Tag in dir lebendig sein, dieses Evangelium, diese gute Botschaft, dass Gott unsere Strafe auf sich genommen hat. Das heißt nicht, dass wir leichtfertig oder absichtlich sündigen können oder annehmen, dass Gott uns schon irgendwie vergibt, weil wir müssen aufpassen, die Sünde zieht immer den Tod nach sich, sagt uns Gottes Wort. Also in dem Moment, wo wir sündigen, laden wir auch den Tod in unser Leben ein, auch wenn wir gerettet sind. Ich glaube, die Rettung durch Jesus bewahrt uns vor der Strafe, die jedem zusteht, der gegen Gottes Gebote verstößt. Aber letztendlich, sie bewahrt uns nicht vor den Schwierigkeiten, die durch Sünde in unser Leben kommen. Und da müssen wir vorsichtig sein. Also lasst uns nicht sündigen, sondern lasst uns wirklich Gott die Ehre geben und leben wie Menschen, die Jesus kennen. Also Sünde ist in den Menschen, seit Adam gesündigt hat. Und das Gesetz zeigt, wie schlimm Sünde ist. Dafür ist das Gesetz da. Das Gesetz zeigt uns, wie schlimm die Sünde ist und welches Urteil die Sünde verdient hat. Römer 7, Vers 4. So. Ja, die neue Genfer Übersetzung. Römer 7, Vers 4, da heißt es: Auch bei euch ist es so, Geschwister, indem Christus für euch starb, wurde an seinem Leib das Urteil vollzogen, das sich aufgrund des Gesetzes gegen euch richtete. Da steht das nochmal. Die Sünde ist von dem Gesetz verurteilt und nach dem Gesetz stehen verschiedene Strafen, aber auf ganz viele Strafen auch der Tod. Und so ist es, sind auch wir zum Tod verurteilt, solange wir im Gesetz sind, solange wir nicht unter der Gnade Christi sind. Und damit aber seid ihr dem Gesetz gegenüber tot. Indem Christus für uns gestorben ist, sind wir dem Gesetz gegenüber tot, sodass wir jetzt einem anderen gehören, und zwar Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Und das bedeutet, jetzt kann unser Leben fruchtbar für Gott werden. Also wir werden dann fruchtbar für Gott, wenn wir erkannt und geglaubt haben, dass Jesus das für uns getan ist und dass unsere Sünde, unser Stolz, unsere Selbstsucht, unser Hochmut, dass das alles mit Jesus beerdigt ist. Und wenn wir diese Dinge mit Jesus beerdigt haben, wenn wir das glauben, und dann können wir anfangen, ein Leben im Frieden, in Freude, aus der Gnade herauszuleben, freundlich, friedvoll, liebevoll. All diese Früchte des Geistes, die der Heilige Geist in uns wirken will, die können dann zum Leben kommen, wenn wir alles andere mit Jesus in den Tod gegeben haben. Das ist ganz wichtig. Also die Sünde hat ein Urteil verdient, das muss uns klar sein. Das Gesetz sagt uns, welches Urteil die Sünde verdient hat. Und in dem Moment sind wir zwar freigesprochen durch Jesus, haben aber teilweise trotzdem noch Folgen davon zu tragen. Aber Gott in seiner Barmherzigkeit, der lindert diese Folgen, er nimmt diese Folgen weg. Und das ist das, was es ausmacht. Also wenn wir aus einer Schwäche heraus sündigen, ist die Gnade größer und wir können bei Gott Rettung finden. Und wir wollen nicht von den Sünden vereinnahmt sein, sondern von Jesus, dass wir wirklich leben, wie Jesus gelebt hat. Also in der guten Botschaft von Jesus ist die Kraft, gesund zu machen und frei zu werden von Bindungen und der Sieg über die Sünde. Und sie schenkt Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und Gottes Kraft wird da frei, wo das Evangelium gepredigt wird. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die gute Nachricht hören, hier im Gottesdienst, aber auch zu Hause. Sprecht es euch auch gegenseitig zu. Oder wenn du alleine lebst, dann spreche es dir selber zu. Jesus ist für meine Schuld gestorben. Er ist für mich zur Gerechtigkeit geworden. Lass das in deinem Leben lebendig sein. Gib Gott die Ehre, indem du das aussprichst, was er für dich getan hat. Und so kommt Befreiung und Heilung und Gnade in dein Leben hinein. Weil das Evangelium ist Gottes Kraft, sagt uns Paulus. Er sagt, da kommt und die Kraft ist der Heilige Geist. Und durch den Heiligen Geist, der den sterblichen Leib von Jesus lebendig gemacht hat, er kann auch uns wieder lebendig machen. Der kann uns Leben schenken in allen Bereichen, wo wir es benötigen. Also die Gnade sagt, dass wir keine Kraft haben, aber dass Gott da ist, um uns zu helfen. Und das Gesetz aber sagt, du musst alles einhalten, damit du das Leben hast. Und wenn du nach dem Gesetz lebst, nach Vorschriften, nur nach Regeln, dann musst du alle Gebote und alle Regeln halten, um gesund zu werden oder um gesund zu bleiben. Und wenn das Gesetz dich zum Tod verurteilt hat, dann kann das Gesetz nichts mehr für dich tun. Das ist wie wenn du vor Gericht warst. Du bist vor Gericht, du hattest einen Prozess und du bist verurteilt und das Gesetz hat das Urteil gesprochen und dann ist da nichts mehr. Dann das Urteil steht und es wird ausgeführt. Das Gesetz von sich aus kann nicht mehr kommen und das Urteil abändern, sondern man kann nur ein Gnadengesuch stellen, kann irgendwie versuchen, Revision einzulegen in weltlichen Gerichten. Aber das Gesetz selbst kann erstmal nichts mehr für einen tun. Aber Jesus hat am Kreuz alles auf sich genommen und uns durch den Glauben frei gemacht. Und sobald wir an Jesus glauben, spricht Gott uns frei. Dann ist nicht mehr das Gesetz unser Herr, sondern dann ist Gott, der das letzte Wort spricht, wenn wir an Jesus glauben. Und Jesus ist stellvertretend für uns nach dem Gesetz gestorben. Also das Gesetz verurteilt uns. Jede Strafe, jede Sünde hat ein gewisses Urteil verdient. Viele den Tod. Und Jesus hat uns davon frei gemacht. Und Jesus ist für uns nach dem Gesetz bestraft worden, damit wir Freiheit haben, damit wir frei davon sind, damit keine Strafe mehr auf unserem Leben ist, kein Zorn Gottes mehr in unserem Leben. Unter dem Gesetz muss Gott uns für unsere Sünde bestrafen. Unter der Gnade ist unsere Sünde bereits bestraft worden, weil Jesus, ich habe es gesagt, Jesus hat die Strafe auf sich genommen. Und das christliche Leben hängt dabei nicht von unseren Gefühlen ab. Also auch wenn du dich vielleicht noch schlecht fühlst, wenn du noch denkst, so, ah, nein, kann ich nicht glauben. Nein, es hängt von unserem Glauben ab. Also wir müssen an das vertrauen, auf das vertrauen, was Christus getan hat. Halte es fest, sag, ich glaube, dass das, was Christus getan hat, ausreichend war für meine Schuld. Es muss nichts mehr dazu getan werden. Christus hat alles getan. Er hat ein vollkommenes Opfer gebracht. Das ist nochmal so gerade heute gelesen mit dem durchs Wasser gerettet. Noah, der wurde durchs Wasser gerettet. Ne? Noah lebt in einer sehr sündigen Zeit. Also die Welt war verdorben zu der Zeit, als Noah gelebt hat. Und der Einzige, der vor Gott als gerecht empfunden wurde, war Noah. Und er hat sogar noch eingeladen, andere Menschen mit Noah gerettet zu werden, aber keiner wollte es hören. Jeder ist seine eigenen Wege gegangen und nur Noah wurde durchs Wasser hindurch gerettet. Also es kam die große Flut und alle Menschen sind ertrunken und einer wurde mit seiner Familie durchgerettet durchs Wasser. Aber im Neuen Testament heißt es, wir sind nicht nur gerettet mit Noah durchs Wasser, weil wenn Noah nicht gerettet worden wäre, wären wir auch nicht, gäbe es uns heute nicht. Ja, weil Jesus oder Gott hat aus Noah neue Familien gegründet, neue Völker gegründet, neue Nationen und so gehören wir da auch dazu. Aber wir sind nicht nur gerettet durchs Wasser, sondern wir sind gerettet durchs Wasser und durchs Blut. Das Wasser war eine Rettung, sag ich mal, für wenige Menschen, die dadurch am Leben geblieben sind und sich dann wieder vermehren konnten. Aber wir sind durchs Wasser und durchs Blut gerettet. Durch das Blut von Jesus sind wir mitgerettet. Und das Blut wäscht uns rein von jeder Schuld. Und so können wir leben vor Gott, können Beziehung haben mit Gott, können Gemeinschaft haben mit Gott und müssen keine Angst mehr haben, dass wieder diese Flut, diese Zerstörung in unser Leben kommt, dass Gott uns irgendwann alle wieder umbringt, sage ich jetzt mal, dass Gott es nochmal macht, was er damals bei Noah gemacht hat. Ja, also lasst uns darauf vertrauen, dass Jesus Opfer genug ist in unserem Leben und dass daraus alles in unserem Leben sich zum Positiven wendet. auch wenn es dauert, auch wenn wir es vielleicht jetzt noch nicht sehen können. Aber Gott bringt uns ans Ziel. Also das christliche Leben hängt nicht von unseren Gefühlen ab, sondern von unserem Glauben. Und Satan versucht uns immer zwei Dinge zu stehlen, die Gnade und die Gerechtigkeit von Gott. Wie macht er das? Indem er uns anspornt, indem er sagt, ja, ist ja super, bist jetzt gerettet, Halleluja. Aber jetzt zeige ich dir mal, was du alles machen musst, wenn du gerettet bist. Jetzt musst du Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, du musst in den Gottesdienst gehen, du musst das tun, musst jenes tun, musst deinen Zehnten geben. Und wehe, du tust das nicht. Dann ja, bist du schon wieder aus der Gnade gefallen. Nein, also Gott versucht uns immer irgendwie zur Leistung anzustrengen. Er sagt, bemühe dich, gut zu sein, bemühe dich, heilig zu leben, halte unbedingt die 10 Gebote. Aber das ist nicht das Evangelium, sondern die Gerechtigkeit, die durch Christus kommt, ist ein Geschenk. Die kommt nicht, indem wir uns mehr anstrengen, sondern das ist die Gnade von Gott, dass er uns etwas schenkt, was wir nicht verdient haben, dass wir es ohne Mühe bekommen, sondern nur durch Glauben. Wir müssen uns nicht anstrengen. Deswegen habe ich auch diesen Titel geändert, so mach Gnade, so dann strenge ich mich an, wie mache ich das? Gnade zu meinem Lebensstil. Es ist gar keine Anstrengung, sondern es ist ein Fließen lassen. Es ist das, was Gott uns geschenkt hat, lassen wir fließen durch unser Leben zu anderen, ohne Anstrengung, ohne Abmühen, ohne das, was der Teufel will, dass wir uns ständig irgendwie anstrengen, irgendwie gut dazustehen, gut zu sein. Das ist nicht das, was von Gott kommt, sondern wenn wir in der Gnade leben, dann führen wir automatisch ein gutes Leben oder fangen an, ein gutes Leben zu führen. Es dauert. Es geht nicht von jetzt auf sofort. Manche Sachen gehen auf gleich. Ich bin immer fasziniert, wenn Menschen kommen, die Gott erkennen, die gerettet werden und bei denen sofort sich wirklich so alles verändert. Aber es ist, warum auch immer, es ist nicht immer so. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum es einmal so ist, einmal so ist. Aber wir halten daran fest. Wir halten an Jesus fest und Jesus bringt uns ans Ziel. Und wir leben nicht mit ein bisschen Gnade, so hoffentlich reicht's, sondern wir leben mit einem Überfluss an Gnade. Gott hat uns einen Überfluss an Gnade geschenkt. Also wir müssen keine Angst haben, dass die Gnade aufhört oder dass sie nicht reicht, sondern wir werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Also Gott hat uns mit Jesus einen Überfluss an Gnade geschenkt. Wir sind nicht mehr an das gebunden, was Adam gemacht hat, wie die Sünde in die Welt gekommen ist, sondern wir sind an den gebunden, der zweite Adam, der die Gerechtigkeit und die Gnade in die Welt gebracht hat. Wobei, das stimmt auch nicht. Gott war immer gnädig. Also verfallt nicht darauf zu sagen, oh, im Alten Testament, da war Gott gesetzlich und nur so. Und jetzt im Neuen Testament ist er gnädig, das stimmt nicht. Gott war immer gnädig. Gott ist ein gnädiger Gott von Anfang an. Nur damals haben es die Menschen noch nicht so erkannt, wie wenn wir auf Jesus zurückblicken. Wir haben es etwas einfacher, wir dürfen zurückschauen. Die Menschen damals mussten nach vorne schauen, auf das Opfer, was noch kommt. Also den Überfluss der Gnade, die in unserem Leben herrscht, damit wir herrschen können durch den einen Jesus Christus. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, als er gefragt wurde, wie oft wir vergeben sollen. Also jetzt, um auf diesen Überfluss der Gnade mal zurückzukommen. Ihr erinnert euch, Jesus wurde gefragt, wie oft sollen wir vergeben? Und dann war die Frage, 7-mal, reicht denn 7-mal? Und Jesus sagt euch, nein, ich sage euch, ihr sollt 7-mal, 70-mal vergeben, jeden Tag. Und so ist es auch mit der Gnade. Ich denke, das kann man 1:1 übertragen. Einmal Gnade und dann Verdammnis oder zweimal Gnade und dann Verdammnis, so denken wir oft. Gott vergibt uns vielleicht einmal unsere Sünde und vielleicht vergibt er sie uns auch noch ein zweites Mal. Aber ich denke, es ist so, wie er hier über die Vergebung gesagt hat. Es gibt keine Verdammnis in Jesus, sondern es gibt nur Gnade in Jesus. Also wir können nicht mit dem, was wir tun, die Gnade übersteigen oder die Gnade ungültig machen, sondern so wie er gesagt hat, nein, 7-mal, 70-mal, und so gilt es auch für die Gnade. Wenn wir fallen und wir kommen zu Gott oder zu Jesus und sagen, Herr, vergib mir, dann ist die Gnade größer. Und das können es immer gewiss sein. Also so wie Jesus das über das Vergeben gesagt hat, so können wir das auch über die Gnade annehmen, dass es keine Verdammnis gibt. Wir müssen nur Glauben durchbrechen. Also wie setzen wir den Glauben frei, ist ja immer die Frage. Aber auch da hat die Bibel ja die Antwort, der Glaube kommt aus dem Hören. Also wir müssen im Glauben sprechen. Wir müssen im Glauben sprechen, dass wir durch das Blut Jesu erlöst sind, dass Jesus für unsere Sünden bestraft wurde, dass wir die Gerechtigkeit Gottes in Christus sind. Wenn ihr diese Wahrheiten in eurem Leben ausspricht, dann werden die irgendwann lebendig. Dann kommen die vom Kopf ins Herz und bringen uns einfach näher an das Herz Gottes. Und so wird es in unserem Leben lebendig. Bei Gott ist es genauso. Gott spricht nicht das aus, was er sieht, sondern er spricht das aus, was werden soll. Als er gesagt hat, es wird, werde Licht, war es noch dunkel. Aber als er gesprochen hatte, wurde es Licht. Und so ist es auch bei uns. Wir müssen das, was noch nicht da ist, in Existenz rufen. Das ist der Glaube. Ne? Wir hoffen auf das, was wir noch nicht sehen, dass es bald in unserem Leben existiert. Also, und wir müssen auch auf das aufpassen, was unsere was wir sagen, denn Tod und Leben liegen in der Gewalt der Zunge. Also ihr könnt mit eurer Zunge Leben in euer Leben hineinsprechen oder auch Tod. Ihr könnt Tod in Beziehungen hineinsprechen, könnt Tod in Arbeitsplätze hineinsprechen. Passt auf, was ihr sagt. Sprecht gute Worte, sprecht das Evangelium, eignet euch die Verheißungen Gottes an in eurem Leben und sprecht es aus, weil das Evangelium ist Gottes Kraft. Und aus Gnade bekommen wir das Gute, das wir nicht verdient haben. Zum Beispiel, wir gehen in den Himmel und nicht in die Hölle. Alle haben wir die Hölle verdient, aber Gott war so gnädig, hat uns gerettet. Und statt dem Tod haben wir das ewige Leben. Wir werden nicht bestraft. Alle, die auf Christus vertrauen, werden nicht bestraft. Und Gottes Geschenk ist es, dass wir in unserem Leben herrschen können, was hier unten steht. Im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Jetzt denken wir vielleicht herrschen. Das ist so, wir schwingen die Peitsche. Aber ich denke, herrschen ist einfach, dass wir alles Böse und Negative in unserem Leben ablegen können. Wir werden nicht mehr beherrscht. Wir werden nicht mehr von der Sünde beherrscht. Wir werden nicht mehr von dem Negativen und Bösen beherrscht, dass immer wieder Jähzorn hochkommt oder solche Dinge, sondern wir lernen mit der Kraft von Jesus, durch das, was Jesus für uns getan hat, über diese Dinge zu herrschen, sodass wir nicht mehr bestimmt sind von Wutausbrüchen, sondern dass wir bestimmt sind von der Gnade und von der Freundlichkeit und von der Liebe Gottes, weil gegen die ist das Wort Gottes nicht, sagt uns Jesus, oder sagt uns das Evangelium. Ja, und wir bestimmen und nicht mehr die Sünde bestimmt über uns, das ist dieses Herrschen. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie die Natur unterjochen oder irgendwelche anderen Menschen unterjochen, sondern es geht darum, wir herrschen über das Böse und das Böse herrscht nicht mehr über uns. Und so herrscht auch die Krankheit nicht mehr über uns oder es herrscht auch der Schmerz nicht mehr über uns. Auch wenn es noch weh tut, frag mich, es tut auch noch weh. Aber ich bin überzeugt davon, dass Gott mich davon frei macht. Also die Psychologie oder andere Menschen sagen uns, oder die Gesellschaft, wir müssen einfach nur selbstbewusster werden. Ne? Du brauchst mehr Selbstbewusstsein, dann erkennt auch jeder, was du für ein toller Kerl bist und dann kannst du dich ganz anders durchsetzen und kannst ganz anders dein Leben gestalten. Ne? Also du musst selbstbewusster werden oder Selbstbewusstsein, um in deinem Leben bestimmen zu können. Aber das ist nicht das, was von Jesus kommt. Die Menschen sagen doch, lass nicht alles mit dir machen. Ne? Wenn du die Psychologie sagt, ja, du musst dann nur allen mal richtig die Meinung sagen und musst dann so sein. Aber es ist nicht gut, selbstbewusst zu sein, sondern Gott möchte, dass wir mutig und nicht selbstbewusst sind. Wir sollen mutig sein, wir sollen auf Jesus vertrauen, wir sollen mit Jesus vorangehen, mit dem, was er uns gezeigt hat, mit dem, was er uns gesagt hat. Wir sollen mutig auf Jesus vertrauen und mit ihm unseren Weg gehen Und das ist was anderes als Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein, da drehen wir uns wieder nur um uns selbst. Da kümmere ich mich drum, dass es mir gut geht und dass ich irgendwie weiß, wie es funktioniert. Und dann brauche ich auch Gott nicht mehr, wenn ich selbstbewusst genug bin. Ne? Man kennt ja manche Leute so, ich weiß, wie es geht. I did it my way, gibt es diesen Song. Ich mache, wie ich es möchte, vertraue auf meine eigene Kraft. Und muss ich leider sagen, mein Vater war so jemand, der auch alles nur so gemacht hat, wie er wollte und auf sich selber vertraut hat. Aber das Ende ist, am Ende sind das oft einsame Menschen, die immer nur gemacht haben, was sie wollen, weil sie einfach nie auf andere Rücksicht genommen haben. Und du kannst die Folgen von diesem Selbstbewusstsein einfach sehen in ihrem Leben, indem sie einfach am Ende alleine sind oder vielleicht auch verlassen, verloren. Ja, also es ist nicht strebenswert, sondern lasst uns nicht selbstbewusst sein, sondern mutig mit Gott unsere Wege gehen, den Weg, den Gott für uns bereitet. Und das ist ein Unterschied. Also beim Leben mit Jesus kommt es nicht auf Selbstbewusstsein an, sondern mutig auf Gott zu vertrauen und seinen Weg zu gehen. Und fest auf Jesus schauen und ihm nachfolgen und ihn nicht aus den Augen verlieren. Ihn nicht aus den Augen verlieren. Galater 5, Vers 4, da steht es, ihr habt Christus verloren. Also es ist möglich, dass wir Christus verlieren. Und zwar, wenn wir nicht mehr in seinem Opfertod bleiben, wenn wir nicht in dem, was Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat, bleiben, sondern wenn wir durch das Gesetz, durch unser Selbstbewusstsein, durch Selbstgerechtigkeit, wenn wir da vor Gott gut dastehen wollen, dann können wir Christus verlieren, indem wir aus der Gnade herausfallen. Und sehr schön fand ich das in der Genfer Übersetzung. Da steht, wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Also der Einzige, der uns aus der Gnade Gottes herausnehmen kann, der uns von der Gnade Gottes trennen kann, ist nicht der Teufel oder irgendjemand, das sind nur wir ganz alleine. Nur wir selbst können dafür sorgen, dass wir aus der Gnade Gottes herausfallen, indem wir einfach auf Leistung vertrauen, auf Dinge, die nicht von Gott sind, statt einfach auf Jesus zu vertrauen, einfach zu kapitulieren, alles niederzulegen. Also indem wir versuchen, durch das Gesetz gerecht zu werden, sind wir losgetrennt von Christus und aus der Gnade gefallen. Und wenn wir denken, unser Segen kommt, weil wir alles richtig gemacht haben, sind wir nicht mehr in der Gnade. Deshalb kommen die Pharisäer, ne? Wir kennen die Pharisäer, Jesus hatte oft mit den Pharisäern zu tun und die haben viel miteinander geredet und die haben Jesus ausgefragt und so, aber es gibt keine einzige Bibelstelle, wo ein Pharisäer gesund wurde, wo er geheilt wurde durch Jesus, sondern bestimmt waren auch welche davon krank, aber Jesus konnte sie nicht heilen, weil sie haben in ihrer Selbstgerechtigkeit gelebt, sie waren im Gesetz so tief verankert, dass sie gar nicht erkennen konnten, was Jesus für sie tun wollte und für sie, für die Menschen getan hat. Und stattdessen hat er die Aussätzigen und die Zöllner und verlorene und sündige Menschen geheilt. Und das ist unsere Hoffnung. Das ist das, was Menschen hören müssen, dass sie kommen können, egal wie sie sind, dass sie nicht erst besser werden müssen, sondern das ist die gute Botschaft, dass jeder kommen kann, wie er ist. Und Jesus hat für ihn alles gemacht. Kann es gar nicht oft genug sagen. Aus der Gnade fallen bedeutet, dass Jesus uns nicht mehr helfen kann oder nicht so helfen kann, wie er das sonst könnte. Also aus der Gnade fallen, dann kann Jesus nicht mehr viel für uns tun. Wenn wir krank sind, arm oder depressiv oder verzweifelt, dann wollen wir Hilfe von Jesus, aber er kann uns nicht helfen, solange wir selbst machen. Sondern wir müssen unser Selbst ablegen. Unser Selbst ist mit Jesus am Kreuz gestorben und wir sagen, Jesus kann alles. Jesus ist der, ja, also manchmal geht es auch andersrum. Ne? Wir denken jetzt, ja, aber warum? Ne? Ich meine, Jesus ist doch Gott, der kann doch alles. Er ist schließlich Gott und kann alles, also kann er doch bestimmt auch, wenn ich nur so ein bisschen selbst gemacht habe, trotzdem. Ja, aber manche Dinge kann Gott einfach nicht tun. Er kann dich zum Beispiel nicht zwingen, er kann uns nicht zwingen, uns einen Zehnten zu geben, wenn er es schon mal beobachtet hat. Also Gott kann dich nicht zwingen. Er kann dich auch nicht zwingen, Vater und Mutter zu ehren. Wenn du das nicht willst, dann hat er keine Chance. Dann macht er, ist es vorbei. Und Gott kann auch nicht lügen. Also es gibt echt Dinge, die Gott nicht tun kann, weil er sich selber da eingeschränkt hat, weil er uns einen freien Willen gegeben hat. Und so ist es halt mit unserem freien Willen, dass wir damit mit unserem freien Willen auch aus dieser Gnade, die Gott uns schenkt, herausfallen können. Ist auch das Schwierige an der Gnade, ist mir so aufgefallen, weil man kann es gar nicht so richtig gut, man kann nicht sagen, mach dies, dies, dies und dann hast du die Gnade in deinem Leben, weil das ist ja genau, was es nicht ist, weil es geht nicht um Leistung, sondern es geht um Beziehung. Nur wenn wir mit Gott in einer tiefen, engen Beziehung leben und in den Dingen, wenn uns etwas widerfährt, erstmal auf Gott schauen, bevor wir erstmal auf Jesus schauen, erstmal aufs Kreuz schauen. Jesus, du hast alles getragen, du bist bis zum Ende durchgegangen. Mir tut's jetzt so weh, aber ich brauche deine Gnade und lass mich so handeln, wie du gehandelt hast. Also wenn wir das schaffen, dass wir erst auf Jesus schauen, bevor wir wütend werden, bevor der Jähzorn uns wieder bestimmt, bevor wir wieder ins Internet gucken und uns irgendwelche Sachen anschauen oder was auch immer dein Problem ist, bevor du an den Kühlschrank gehst, geh zu Jesus und sprich vorher mit ihm. Sag, du bist meine Gerechtigkeit und du hast das Leben für mich. Also lasst uns auf Jesus schauen. Und wir müssen aufpassen, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Hebräer 12, Vers 15. Wo Gnade fehlt, also wo wir nicht in der Gnade Gottes leben, uns nicht ständig von Gott beschenken lassen, nicht ständig mit Gott in dieser Verbindung stehen, dass er es gut mit uns meint, dass er uns versorgt und so, da kommt Bitterkeit in unser Leben, Bitterkeit und andere Sünden. Zum Beispiel, warum heilt Gott mich nicht oder warum, ich habe doch alles für ihn getan oder warum geht mir was kaputt, warum hatte ich jetzt diesen Unfall? All diese Fragen, die wir dann Gott vorwerfen, immer so diese Leistungsschiene. Gott, ich habe doch für dich das und das getan. Ich habe doch meinen Zehnten gegeben. Ich habe doch meine Frau nicht geschlagen. Ich habe doch diese, das gemacht und war doch versucht, immer gut zu sein. Und dann kommt irgendwas in unser Leben, was wir nicht verstehen. Und dann kommt die Anklage gegen Gott. Dann kommt die Bitterkeit in unser Herz. Und dann, ach, sollte Gott doch nicht gut sein. Und Bitterkeit ist wie ein Gift, das sich verbreitet, erst in uns und dann aber auch durch uns zu anderen hin. Also Bitterkeit ist eine ganz schlimme Sache. Dann fängt man an anzuklagen, dann, wenn man hier nebeneinander sitzt, wir treffen uns ja morgens immer etwas früher und dann kommt man vielleicht zusammen und sagt, ja, und Gott hat aber dies nicht getan in meinem Leben und da habe ich doch so gehofft und geglaubt und Gott hat es nicht getan und jetzt, und Gott ist doch nicht gut und eigentlich will ich auch gar nicht mehr und so. Kommt Bitterkeit und wird verspritzt. Man sagt, wie giftige Galle. Wie Galle ist es. Alle werden sauer. Jeder, der damit in Berührung kommt, kommt was von dieser Bitterkeit ab und es bleibt in jedem was zurück. Und so arbeitet der Teufel dann, um einfach Unfrieden zu schenken. Unfrieden in Gemeinden, Unfrieden in Familien. Also Bitterkeit ist wie ein Gift, das sich verbreitet. Und wir müssen aufpassen, das kommt, wenn es einfach nicht mehr in dieser Gnade Gottes, wenn wir da nicht drin bleiben. Weitere Folge des Mangels, sagt uns der nächste Vers, den habe ich jetzt hier nicht, ist sexuelle Unreinheit. Also es reicht von unreinen Gedanken über Hinterherschauen bis zum aktiven Ehebruch. Also auch eine Folge, wenn man Gottes Gnade versäumt, ist oft, hat auch mit Unreinheit zu tun. Man muss sich fragen, wenn man da Schwierigkeiten mit hat, wo stehe ich in der Gnade Gottes, wo stehe ich in dieser Verbindung mit Gott? Und Menschen, die aus der Gnade, also Menschen, die voller Gnade sind, mal andersrum, Menschen, die voller Gnade sind, sind eher liebevolle, freundliche, fröhliche Menschen, die gerne vergeben, die gerne geben, auch nicht nur vergeben, sondern auch großzügig sind. Und Menschen, die aus der Gnade gefallen sind oder die wenig aus der Gnade haben, sind eher harte Menschen, sind eher Menschen, die ständig negativ sehen, ständig negativ reden, die immer um ihr Recht kämpfen müssen, die niemals sagen können, egal, komm, ich lasse das jetzt mal einfach so stehen und Gott, der sorgt schon für mich, ich muss mich nicht mehr selber kümmern. Ja, und Gnade ist die Basis für ein heiliges Leben auch. Aus der Gnade herauskommt ein heiliges Leben. Das heilige Leben ist eine Frucht, die aus der Gnade kommt. Das ist nichts, was wir uns irgendwie erarbeiten, sondern das ist das, was Gott in uns wirkt. Also das andere ist das, was der Teufel möchte. Der Teufel möchte, dass wir uns anstrengen, gut zu sein, anstrengen, keinen Fehler zu machen, anstrengen, ein heiliges Leben zu führen. Aber aus Anstrengung heraus schaffen wir es nicht, weil wir einfach zwangsläufig Fehler machen, aus Situationen heraus, aus dem, wie wir vorgeprägt sind und so. Wir machen einfach Fehler. Und deswegen ist das heilige Leben eine Folge, eine Frucht der Gnade und nicht eine Folge unserer Anstrengung. Da wir ohne Gnade immer ein Stück im Gesetz leben, ist es je weniger Gnade, umso mehr Gesetz oder je mehr Gnade, umso weniger Gesetz. Ich glaube, das kann man ganz gut erkennen, wenn man sich so ein bisschen umschaut oder auch wenn man sich selber beobachtet, ist auch immer gut, sich mal selbst zu beobachten, wie man auf was reagiert, da kann man viel über sich lernen. Wenn wir ständig anderen Menschen das geben, was sie verdient haben, dann stirbt die Gnade in unserem Leben. Also wenn du immer nur danach handelst, was jemand jetzt gerade so getan hat und ihm das gibst, was er verdient, das hat nichts mit Gnade zu tun. Weil Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Gnade ist unverdiente Gunst. Das ist, Dinge kommen in unser Leben, die so gut sind, dass wir uns nie hätten vorstellen können. Also wenn wir anderen Menschen immer nur danach behandeln, was sie verdient haben, dann ist das keine Gnade, sondern dann geht auch die Gnade in unserem Leben weg. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist, sagt das Gesetz, brich nicht die Ehe. Ne? Ihr kennt 10 Gebote, steht drin, wir sollen nicht die Ehe brechen. Da steht nichts, du sollst deine Frau lieben, da steht nichts, du sollst gut zu ihr sein, du sollst sie respektieren, sondern da steht einfach nur, brich nicht die Ehe. Wir können das Gesetz halten, das heißt aber noch lange nicht, dass wir daraus eine gute Beziehung haben oder dass wir daraus eine gute Ehe haben, nur weil wir die Ehe nicht gebrochen haben. Man kann trotzdem in Abstand leben, man kann trotzdem emotionslos leben, man kann, aber im neuen Bund nach der Gnade heißt es, Jesus sagt, liebe deine Frau, das ist mehr als brich nicht die Ehe. Ne? Das ist ein großer Unterschied zwischen brich nicht die Ehe oder liebe deine Frau. Ne? Könnt ihr mal zu Hause drüber Gedanken machen. Also nur indem wir nicht die Ehe gebrochen haben, haben wir vielleicht ein Gesetz gehalten, aber damit sind wir noch lange nicht in der Gnade und das ist nicht das, was Gott von uns möchte, sondern Gott sagt, nicht lerne die 10 Gebote auswendig, sondern liebe deinen Nächsten. Und das Gesetz hat keine Liebe, muss uns immer klar sein, im Gesetz ist kein Platz für Liebe. Das Gesetz ist nicht aus Liebe zu uns, sondern es ist einfach nur, um Ordnung zu schaffen. Also lasst uns großzügig sein, barmherzig, so wie unser Vater im Himmel großzügig und barmherzig ist. Denn nach seinem Reichtum hat er uns gegeben und nicht aus seinem Reichtum. Habe ich schon mal drüber gesprochen, den Unterschied zwischen nach seinem Reichtum, nach seiner Fülle, nach seiner großartigen Art und nach seinem großartigen Wesen hat er uns gegeben und nicht nur ein bisschen davon, sondern so wie er ist, so hat er uns auch weitergegeben. Also Gnade ist unverdiente Gunst und wir bekommen das Gute, das wir nicht verdient haben, von Gott geschenkt in Jesus. Also wie bekommen wir jetzt Gnade? Ich habe mal versucht, das so ein bisschen zusammenzukriegen, wie man denn jetzt dann doch Gnade bekommt. Also in dem Moment, wenn wir versuchen, Gnade zu bekommen, ist sie weg. Ja. Weil sie ist ein Geschenk, das wir annehmen müssen und nicht erarbeiten. Und wir geben es den Menschen um uns herum ebenfalls als Geschenk. und nicht aufgrund ihrer Leistung. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wir behandeln die Menschen nicht nach dem, was sie verdient haben, sondern wir geben ihnen Liebe als Vorschusslorbeeren. Wir geben ihnen Achtung, Respekt als Vorschuss. Ja? Gnade ist immer vorauseilend, ist immer eine Art Vorschuss. Das ist nichts, was kommt hinterher. Ah, da hat sich jemand gut verhalten, hast du fein gemacht, jetzt kriegst du Gnade von mir. Nein, Gnade ist immer im Vorschuss, Gnade geht immer voraus. Und wir brauchen auch keine Angst haben, wenn wir Gnade geben, dass wir zu kurz kommen, weil Gott ist unser Versorger. Und in dem Moment, wenn ich Gnade weitergebe, fließt von oben immer mehr Gnade nach. Es fließt immer mehr von oben nach uns. So ein Trichter. Da ist so ein Trichter oben drauf. Und Gott füllt rein. Und je mehr unten rausfließt, umso mehr kann er oben reinfüllen. Genau. Also wir brauchen es, ständig von der Gnade zu hören und uns daran zu erinnern, weil die kommt nicht automatisch in unser Leben. Habt ihr jetzt vielleicht schon an allem, was ich gesagt habe, gemerkt, dass es nicht irgendwie ist, weil es nichts ist, was wir Menschen schaffen können, sondern es ist was, was von Gott kommt. Und nur, wenn wir zu dem gehen, von dem es kommt und von dem empfangen und es weitergeben, dann funktioniert das. Also wir brauchen es davon zu erhören, uns immer wieder daran zu erinnern. Er kommt aus dem vollbrachten Werk am Kreuz, wo Jesus an unserer Stelle für uns und unsere Verfehlungen bestraft wurde, sodass wir ohne Strafe ausgehen, und deswegen müssen wir uns auch untereinander nicht bestrafen. Also wir brauchen uns gegenseitig nicht mit Ablehnung bestrafen, nicht mit Worten oder indem wir uns Gutes vorenthalten. Alles so beliebte Methoden, wie Menschen sich gegenseitig behandeln. Also wer das tut, der lebt noch im Mangel, und Gott möchte aber, dass wir keinen Mangel haben. Gott ist unser Versorger, und wir sind mit Jesus gestorben und von den Toten auferstanden. Also wir müssen nicht versuchen, tot zu sein, sondern wir sind tot mit Jesus am Kreuz gestorben. Und in der Taufe haben wir das nochmal richtig deutlich gemacht. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich taufen lässt als Erwachsener, weil in der Taufe sind wir mit Jesus in diesen Tod gegangen, durchs Wasser hindurch und durchs Blut gerettet. Und der Tod liegt hinter uns und damit auch das Gesetz und der Fluch. Das liegt alles hinter uns. Und wenn wir irgendwann dieses Leben hier verlassen, dann ist es für uns eine Befreiung. Dann ist es für uns nicht mehr etwas Schlimmes, etwas Schwieriges, sondern für die, die schon mit Jesus am Kreuz in ihrem Leben gestorben sind, für die ist der Tod eine Befreiung. Weil dann gehen wir durch von, die einen gehen in die Finsternis, Menschen, die Jesus nicht kennen, und wir gehen mit Jesus ins Licht und in die Herrlichkeit Gottes. Amen.